Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen, und zwar mit dem vierten Teil über den Sohn Gottes, über Jesus Christus. Wir beginnen mit einem Thema, was wir heute Morgen, zumindest die, die hier vor Ort waren, schon gehört haben in der Begrüßung. Deswegen passt das ganz gut. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das sehen wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Der Jesus ist das Haupt und somit, und da kann ich nur das wiederholen, was der Uli schon gesagt hat, somit ist es die Gemeinde unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es ist er, der festgelegt hat, wie Gemeinde funktionieren soll, wie Gemeinde sich versammeln soll. Ja, die Grundlagen für die Gemeinde hat er bestimmt und wir finden all das in seinem Wort. Das heißt, es steht uns nicht zu, einfach einen anderen Gottesdienst aufzurichten, der nicht dem biblischen Maßstab entspricht. Das wird ja heute viel gemacht. Man macht Party oder andere Dinge und nennt das Ganze Gottesdienst, nennt das Ganze Gemeinde. Aber tatsächlich sagt die Bibel uns einiges über Gemeinde und über die Zusammenkünfte. Es gibt auch Dinge, da schweigt die Bibel. Ja, es gibt auch Bereiche, da haben wir Freiheit, Dinge selber festzulegen. Wichtig ist es aber, dass das, was wir in dieser Freiheit festlegen, dass das den biblischen Prinzipien entspricht. Ja. Die Bibel sagt zum Beispiel nicht, um wie viel Uhr wir uns versammeln. Die Bibel sagt viele andere Details nicht. Aber eins ist ganz wichtig, wenn wir zusammenkommen, es geht um Gott. Es geht darum, dass er im Mittelpunkt steht, dass er verherrlicht wird, dass er angebetet wird und dass natürlich die Glieder der Gemeinde entsprechend gestärkt werden, so dass sie zu ihm hinwachsen, zu unserem Herrn hinwachsen können. Und das sollen sie ja auch tun. Und deswegen schlage ich eine weitere Stelle auf aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, und zwar die Verse 15 bis 16. Da ist es, sondern wahrhaftig in der Liebe heran, wachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also wir sollen in Liebe heranwachsen, in allen Stücken, wie es hier heißt, zu ihm hin, der das Haupt ist. Also wir sehen hier, die Liebe ist ganz wichtig. Ja? Und wir wissen von der Bibel her, dass sowohl wir in der Liebe zum Herrn Jesus wir wachsen sollen, als auch in der Liebe zueinander. Und deswegen ist natürlich auch ein wichtiges Kennzeichen von biblischer Gemeinde, ist die Liebe zueinander. Dass wir wirklich einander mehr und mehr lieben, auch darin wachsen dürfen und auch bestrebt sind, einander anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und in der Gemeinde kommen ja tatsächlich Menschen zusammen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Es kommen Menschen zusammen, die vielleicht so jetzt privat gar nicht auf die Idee kämen, sich jetzt zu treffen. Ja, aber Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt. Er hat uns zu seiner Gemeinde hinzugefügt. Und wir treffen uns in seiner Gemeinde. Und da sind wir eben aufgefordert, uns so anzunehmen, wie wir sind. Ja, so wie Christus uns angenommen hat. Natürlich sind wir nicht aufgefordert, so zu bleiben, wie wir sind. Ja, wenn wir zu Christus kommen, fängt er uns an zu verändern. Und wenn wir zur Gemeinde kommen, ist auch diese Veränderung ein Ziel. Und da sollen wir auch einander dienen. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und wir wissen ja, Liebe und Ermahnung sind kein Widerspruch. Ja, die gehören zusammen. Liebe und Erbauung sind auch kein Widerspruch, gehören auch zusammen. Und Liebe und Trost sind auch kein Widerspruch. gehören auch zusammen. Und somit tun wir diesen Dienst hier aneinander und das sollte unser Bestreben auch sein. Wir gehorchen also dem Herrn, er ist uns übergeordnet, wir sind ihm untergeordnet als Gemeinde und deswegen gilt es natürlich auch immer wieder, die Ausrichtung anhand von der Bibel zu prüfen. Man soll nicht sagen, wir machen das schon seit Jahren so, deswegen muss es für immer so bleiben, sondern wenn wir Dinge von der Bibel erkennen, dann sollte natürlich auch die Leitung der Gemeinde bereit sein, Dinge anzupassen und zu verändern. Und natürlich auch Dinge, wo wir Freiheit haben, auch da sind immer mal wieder Anpassungen nötig, weil es geht ja darum, dem Herrn auf bestmöglichste Weise zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und das kann sein, dass es heute etwas anders ist als vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, aber anders, immer im Rahmen der biblischen Prinzipien. Ja, wir können nicht sagen, weil heute so viele Jugendliche Party und Partymusik lieben, führen wir das in der Gemeinde ein und gestalten unseren Gottesdienst sogar. Dann würden wir die biblischen Prinzipien eben verlassen. Also der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde und somit bestimmt und regiert er die Gemeinde, beziehungsweise sollte die Gemeinde bestimmen und regieren. Und diejenigen, die die Gemeinden leiten, sind lediglich unter ihm eingesetzt, um eben diesen Auftrag, der uns in der Bibel gegeben ist, auszuführen. Ja? Aber immer in Unterordnung unter unserem geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus. Und wo das eben nicht geschehen ist, ist auch Buße nötig, wenn Dinge erkannt werden, die nicht biblisch waren oder nicht biblisch sind. Es heißt aber auch für jeden Einzelnen, ja, weil jeder Einzelne ist ein Glied am Leib Christi, jeder Einzelne ist ein Glied, also halt jeder Einzelne sich dem Herrn Jesus unterzuordnen, weil er weiß, Christus ist über ihn gesetzt und hat natürlich auch dieses Bestreben zu haben, eben den anderen Gliedern zu dienen und im Übrigen sich an die biblischen Ordnungen zu halten, was auch Unterordnung, Entschuldigung, was auch Unterordnung unter die Leitung der Gemeinde bedeutet. Und somit, wie können wir das einfach anwenden? Ich hatte ja ein paar Dinge schon gesagt, wollen wir noch zwei Bibelstellen dazu anschauen. Zum einen Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also wie zeigt es sich, dass wir den Herrn Jesus lieben? Ja, in der heutigen Zeit sagt ja manch einer, mit den Geboten, da nehme ich es nicht so genau, das passt nicht in die heutige Zeit. Oder der Geist ist es, der lebendig macht und der Buchstabe tötet. Was aber im biblischen Zusammenhang sich auf das Gesetz bezieht und nicht auf das Gesetz Christi, dem wir unterworfen sind. Wir haben uns an das zu halten, was uns in der Bibel geoffenbart ist, speziell natürlich das, was für die heutige Haushaltung relevant ist. Wir leben ja in der Gnadenzeit, wir leben in der Gemeindezeit und da gibt es einiges, was uns die Bibel sagt. Und darüber hinaus haben wir aber die gesamte Bibel, wo wir biblische Prinzipien finden, nach denen wir uns zu richten haben. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und wir wissen, welches das größte Gebot ist. Das größte Gebot ist genau das Gebot der Liebe. Und somit ist das Halten der Gebote ganz eng verknüpft mit der Liebe. Ja, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, sagt der Herr Jesus, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Ja. Das heißt, hier steht nicht, liebt ihr mich, so haltet irgendwie gesetzlich die Gebote ein. Ja. Sondern liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, ist eng verknüpft mit der Liebe. Und das bedeutet wiederum, dass auch die Gebote, die sich jetzt nicht ausdrücklich auf die Liebe beziehen, mit der Liebe in Verbindung stehen. Und somit die Motivation auch wieder unsere Liebe zum Herrn sein sollte. Deswegen ist natürlich das Bestreben immer, in der Liebe zum Herrn auch zu wachsen. Denn wenn wir in der Liebe zum Herrn wachsen, dann wachsen wir auch in den anderen Bereichen. Dann wachsen wir in der Liebe zueinander, dann sind wir mehr und mehr fähig, die Gebote zu halten. Und heute Morgen hatten wir 1. Johannes 5 auch schon gehört. Ja? Seine Gebote sind nicht schwer, heißt es da. Ja? Nun ist aber so, dass wir doch oft Phasen in unserem Leben durchmachen, wo uns die Gebote sehr schwer erscheinen. Ja? Da können wir nicht sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Aber würdet ihr mir zustimmen, dass Dinge, die wir für den Herrn aus Liebe heraus getan haben und wo wir auch gemerkt haben, der Herr hat uns gebraucht, dass uns diese Dinge nicht schwer gefallen sind. Und somit ist es so, wenn wir in den Werken wandeln, die der Herr für uns vorbereitet hat, ja, diese Werke, die fallen uns nicht schwer. Der erste Schritt, der fällt vielleicht manchmal schwer. Ja. Nehmen wir als Beispiel jetzt den Büchertisch. Ja, der erste Schritt, vielleicht auf jemanden zuzugehen und zu fragen, möchtest du was hören, möchtest du was nehmen und so weiter, der fällt schwer. Wenn sich ein gutes Gespräch entwickelt und wir in diesem Gespräch sind, dann fällt dieses Gespräch normalerweise nicht schwer. Ja? Außer wenn das Gespräch schlecht ist. Ja. Aber ich spreche ja von einem guten Gespräch. Also liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und daraus ergibt sich vor allem aber, habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Also wir sollen bestrebt sein, innige Liebe untereinander zu haben. Und von der Liebe, ich denke, das wisst ihr alle, Liebe tritt in Aktion. Bei der Liebe, ja, um Liebe zu praktizieren, warten wir nicht, bis wir innerlich eine Gefühlsduselei spüren und sagen, okay, jetzt fühle ich mich so hingezogen zu dem Bruder, zu der Schwester, dass ich jetzt ja einen Dienst machen kann. Nein, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns dafür, den Bruder, die Schwester zu lieben und zu dienen. Und dass wir natürlich dann Zuneigung empfinden, ja, das kann auch nachfolgen. Das heißt, wir erwarten nicht, bis wir die innigste Zuneigung haben zu jemandem, bevor wir bereit sind, demjenigen einen Dienst zu tun, sondern wir entscheiden uns dafür. Und genau das hat ja der Herr Jesus getan. Er ist unser großes Vorbild. Ja, wie wurde er abgelehnt? Wie wurde er verspottet? Wie wurde er angespuckt, verachtet, gequält? Ja, das ist ein Verhalten, das die Menschen ihm entgegengebracht haben, das als Gegenreaktion normalerweise nicht Zuneigung als Folge hat. Ja. Aber der Herr Jesus, und natürlich kann man beim Herrn Jesus sagen, dass er die Menschen trotz allem von Herzen geliebt hat, trotzdem hat der Herr Jesus gehandelt. Er hat sich dafür entschieden und wir wissen, dass dieser Weg für ihn auch ein schwerer war. Ja, es war ein schwerer Weg des Leidens für ihn, ein schwerer Weg des Leidens, was er durchgemacht hat, physisch, als auch das Leiden, das er durchgemacht hat, als er aufrief, mein Gott, ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben also hier dieses Vorbild und so sollten wir bereit sein, einander zu dienen, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Jeder Gläubige ist begabt von Gott mit einer Gnadengabe. Er ist befähigt, den anderen zu dienen. Und davon sprechen wir nicht von den übernatürlichen Gaben der Prophetie, Sprachenrede und so weiter. Die haben aufgehört. Aber jeder ist begabt, dem anderen zu dienen. Und das soll er tun, um eben ein guter Haushalter zu sein. Ja, und es würde nicht zusammenpassen, wenn wir zum Beispiel befähigt wären, einem Bruder, der in Not ist, zu helfen, ja, vielleicht zu erbauen, in Liebe zu erbauen, ein Wort weiterzugeben, ein paar nette Sätze dazu, die den Bruder, die Schwester erbauen. Wir wären fähig, das zu tun, haben aber irgendwas gegen den Bruder oder gegen die Schwester. Ja. Die Nase passt uns nicht oder sonst etwas passt uns nicht, die Art passt uns nicht, denken wir, passt nicht zu mir, wir werden immer aufgebracht, wenn wir irgendwie zu tun haben mit der Person. Also entziehen wir uns und sind nicht bereit, diesen Dienst zu tun. Das heißt, wir würden schlecht haushalten, und ich spreche jetzt wirklich davon, dass wir eben fähig wären, hier zu dienen. Wir würden schlecht haushalten, wenn wir das nicht tun. Wir sollen gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes sein und so einander dienen. Und es ist ja oft so, dass wir im Dienst füreinander merken, ja, wie die Liebe auch zueinander wächst. Und deswegen ist es etwas, ja, eine Herausforderung an uns in bestimmten Situationen, aber letztendlich ist die Belohnung oft nicht weit. Und wenn die Belohnung auch weit sein sollte, soll das für uns trotzdem kein Hindernis sein, denn wir sammeln ja Schätze im Himmel und nicht auf Erden. Also so viel dazu. Wir sind also Teil der Gemeinde. Wir gehören zu seiner Gemeinde, die sich hier versammelt. Und wir sollten dem Herrn Jesus wir sind ihm untergeordnet, wir sollen ihm gehorchen und wir sollen ihn lieben, in der Liebe wachsen, einander lieben und auf dieser Basis auch einander dienen und füreinander da sein. Und dieses Bestreben, wenn ich nochmal auf das Haupt zurückkomme, das sollte wirklich einen wichtigen Raum einnehmen. Ja? Dass wir nicht etwa sagen, Hauptsache Gemeinde, sondern Christus sollte das Haupt sein. Und wir sollten keine Gemeinde besuchen, uns keiner Gemeinde anschließen, mal ganz allgemein gesprochen, wo Christus nicht das Haupt der Gemeinde ist. Und wie erfahren wir, ob er das Haupt der Gemeinde ist? Indem wir die Gemeinde prüfen anhand von Gottes Wort. Das Wort Gottes muss immer der Maßstab dafür sein. Und wenn das aber der Fall ist und wir zum Schluss kommen, es ist eine biblische Gemeinde und Christus ist das Haupt der Gemeinde, dann sollten wir natürlich auch das praktizieren, was ich gesagt habe, uns auch der Gemeinde, der Leitung entsprechend unterordnen, so wie es die Bibel auch sagt im Hebräerbrief. Es ist nicht das heutige Thema, wir kommen noch auf das Thema Gemeinde zu sprechen. Für heute war es wichtig, etwas zu sagen über den Punkt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und wir entsprechend sein Leib sind. Dann kommen wir zu einem anderen Thema. Ja? Wir machen einen Sprung praktisch in die Zukunft. Ja, Jesus, das Haupt der Gemeinde, da sprechen wir von der jetzigen Zeit. Jetzt machen wir einen Sprung in die Zukunft, nämlich ins tausendjährige Reich. Und da sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus als König auf dem Thron Davids regieren wird. Also es ist wirklich ein Themawechsel jetzt, gehört aber jetzt hier einfach zu den Glaubensgrundlagen. Deswegen hoffe ich, ihr seid da jetzt nicht überfordert, dass wir jetzt einen kleinen Sprung in die Zukunft machen. Wir haben da viele Verheißungen, was das angeht, was das messianische Reich angeht. Eine Verheißung finden wir in Lukas, Kapitel 1, Verse 32 bis 33. Da heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, also es bezieht sich auf Jesus Christus. Über ihn wird gesagt, dass er groß sein wird und Sohn des Höchsten genannt werden wird. Ja, und dann eben diese Verheißung hier. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt, tatsächlich wird der Herr Jesus auf dem Thron Davids regieren. Und auch in der Offenbarung finden wir Hinweise darauf, Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier haben wir eine Zeitangabe, ja, eine Zeitangabe von 1000 Jahren. Nun hat manch einer eingewandt, 1000 Jahre, das ist symbolisch zu verstehen, weil es nur an einer Stelle in der Offenbarung verwendet wird, deswegen ist es symbolisch zu verstehen. Wir müssen aber hervorheben, dass es an dieser einen Stelle, in diesem einen Kapitel, nämlich Kapitel 20, 6-mal erwähnt wird, diese 1000 Jahre. Also das wird 6-mal wiederholt, es sind 1000 Jahre. Darüber hinaus erinnere ich an die biblischen Auslegungsprinzipien, dass wir nicht einfach hergehen und behaupten, irgendwas sei symbolisch, ohne dass die Bibel uns selbst aus dem Zusammenhang her darauf hinweist, wir haben es jetzt hier mit einer symbolischen Aussage zu tun. Und das ist nämlich in Kapitel 20 hier überhaupt nicht der Fall. Alles in dem Zusammenhang deutet darauf hin oder zeigt uns ganz klar, dass es hier um wörtlich 1000 Jahre geht, welche die Priester Gottes und des Christus mit ihm regieren werden. Ja. Und dadurch wissen wir, wir werden mit ihm regieren, diese 1000 Jahre, nämlich all diejenigen, die Anteil haben an der ersten Auferstehung. Das sind darüber hinaus natürlich die alttestamentlichen Gläubigen, die haben auch Anteil an der ersten Auferstehung und die Gläubigen der Trübsalszeit. Über all diese hat der zweite Tod keine Macht. Und der zweite Tod, das ist letztendlich der ewige Tod. Somit haben alle wahren Gläubigen in diesem Sinne Anteil an der ersten Auferstehung. Verstorbenen muss man natürlich sagen, denn es gibt ja auch welche, die dann im tausendjährigen Reich noch leben werden. Das ist jetzt alles zu viel. Wir werden auch darauf zurückkommen, auch auf diese Dinge, wenn wir uns damit beschäftigen, so mit dem tausendjährigen Reich, als auch noch mit dem Tod. Das heißt, wenn ich jetzt manche Dinge hier kurz anschneide und manch einer denkt, habe ich noch nie gehört, ja, ich denke mal, die meisten haben es gehört, aber manch einer hat es vielleicht noch nicht gehört, dann möchte ich hier darauf hinweisen, wir kommen auf dieses Thema zurück. Denn das Thema heute ist zentral, dass der Sohn Gottes als König auf dem Thron Davids regieren wird und dass mit ihm noch weitere Menschen regieren werden. Und das ist ja auch die Verheißung für uns. Die Bibel verheißt uns ja auch entsprechend eine Belohnung für den Dienst, den wir hier getan haben auf dieser Erde. Und diese Belohnung wird sich zum Beispiel eben darin äußern, dass man mit Christus dann regieren darf im tausendjährigen Reich. Kommen wir auf ein weiteres Thema, und zwar der Sohn Gottes wird richten. Ja, habt ihr schon mal die Aussage gehört, der Vater wird richten, das ist deine Aufgabe und das ist nicht die Aufgabe des Sohnes Gottes? Habe ich schon mal gehört, allerdings jetzt nicht von euch, das würde mich sehr wundern. Die Bibel sagt uns im Prinzip in Bezug auf das Gericht Folgendes, Johannes 5, Verse 22 bis 24. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, eine Aussage des Herrn, wer wird, und wir kommen noch auf den großen weißen Thron zu sprechen, wer wird auf dem großen weißen Thron sitzen? Laut dieser Aussage hier des Herrn. Auf dem großen weißen Thron wird der Herr Jesus sitzen und wird richten. Er hat das Gericht vom Vater übergeben bekommen, und hier sehen wir ganz klar, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wir sehen hier auch einen Hinweis auf die Einheit des Sohnes mit dem Vater. Denn die Bibel sagt ganz klar, Gott sagt ganz klar, ja, schon im Alten Testament, sagt Gott, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ja. Das heißt, es wäre undenkbar, wenn Jesus nur ein Geschöpf wäre, ein normales geschaffenes Wesen, dass die Bibel uns sagt, dass der Jesus selbst sagt, dass alle den Sohn ehren sollen, wie sie den Vater ehren. Aber wenn doch der Vater seine Ehre keinem anderen gibt. Die einzige Erklärung dafür ist, dass, wie der Herr Jesus selbst sagt, der Vater und Sohn eins sind. Ja, und das ist eben ein Hinweis auf, in dem Fall die Einigkeit zwischen Vater und Sohn und eine weitere Bestätigung für die biblische Lehre der Dreieinigkeit. Der Sohn übt also das Gericht, man kann aber mit Recht sagen, Gott wird richten. weil der Sohn Gottes eben Gott ist und eins ist mit Gott. Und deswegen sollen wir den Sohn ehren, wie wir den Vater ehren. Und haben die biblische Grundlage hier und in anderen Bibelstellen. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat, ist auch hier der Umkehrschluss, den er selber praktisch bringt. Ja. Zum Vater können wir nicht kommen, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, auf ihn vertrauen, durch ihn gerettet werden. Der Jesus sagt, dass er der Weg ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der einzige Weg ist eben Jesus Christus und somit kommen wir zu ihm, kommen zu Christus und kommen durch Christus zum Vater. Nun haben wir hier eine Verheißung, die er zweimal bestätigt mit je nach Übersetzung Amen, Amen oder wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also er sagt ganz klar, wer ja, sein Wort hört, dem glaubt, der ihn gesandt hat, nämlich dem Vater, der hat ewiges Leben. Das heißt, ewiges Leben wird hier verheißen. Und wir sehen hier, dass das ewige Leben im Kontrast steht zum Gericht. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wer also ewiges Leben hat, kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir also vom Tod zum Leben hindurchdringen, dann müssen wir nicht ins Gericht. Warum? Weil der Herr Jesus für uns gerichtet worden ist. Er hat das Gericht getragen, das wir verdient hätten. Und das ist eine Verheißung. Und die Frage ist, wie diese Verheißung zusammenpasst mit der Aussage, dass alle Menschen einmal gerichtet werden. Wie kann man sagen, alle Menschen werden eines Tages gerichtet und der Herr Jesus sagt aber, ja, er kommt nicht ins Gericht. Wer so ewiges Leben hat, kommt nicht ins Gericht. Und stimmt es, dass alle Menschen gerichtet werden? Ja, es stimmt, dass alle Menschen gerichtet werden. Aber es gibt unterschiedliche Gerichte. Es gibt das Preisgericht für die Gläubigen und es gibt das Gericht der Böcke und Schafe und es gibt als Beispiel oder als wichtiges Gericht natürlich für die, die nicht glauben, das sogenannte jüngste Gericht. Warum wird es das jüngste Gericht genannt? Jüngstes Gericht steht so nicht in der Bibel. Es wird das jüngste Gericht genannt, weil es das letzte Gericht ist. Und somit gibt es ja die verschiedenen Arten von Gerichte. Und hier spricht der Herr Jesus natürlich vom jüngsten Gericht. Ja, weil es geht ja um den Kontrast zwischen dem ewigen Leben und dem Gericht. Und deswegen kann dieses Gericht nur im Kontrast stehen zum ewigen Leben. Das Preisgericht steht gar nicht im Widerspruch zum ewigen Leben, weil das Preisgericht eine Beurteilung der Werke der Gläubigen darstellt und kein Gericht über Sünde. Und das schauen wir uns jetzt etwas im Detail an. Wir fangen mal mit dem Preisgericht an. Da gibt es eine wichtige Bibelstelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich denke, manch einer von euch weiß, dass die katholische Kirche das auf das Fegefeuer bezieht, ja, dass die meisten Gläubigen ins Fegefeuer kommen und dann geläutert werden. Und wenn sie dann genug geläutert sind, dann dürfen sie in die Herrlichkeit eingehen. Allerdings, wenn wir das hier genau lesen, dann finden wir dieses Konzept hier nicht. Die Bibel sagt uns im Übrigen, dass es nicht diese dritte Möglichkeit gibt. Ja? Es heißt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn wir in diesem Leben nicht auf Christus vertraut haben, dann wird es das ewige Gericht sein, eben das jüngste Gericht und nicht irgendein Gericht, wo wir nochmal eine Chance haben, doch noch durchzukommen und doch noch zum Herrn zu kommen. Wenn wir das hier genau anschauen, dann sehen wir, dass es hier um jeden wahren Gläubigen geht. Weil es heißt, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Ja? Also hier wird auch nicht gesprochen von besonders Heiligen, die so viel Schätze angesammelt haben, dass sie noch mehr für andere übrig haben. Ist hier gar nicht die Rede, sondern hier ist davon die Rede, dass praktisch jeder Einzelne beurteilt wird. Ja? Und dann kann Gold, Silber, kostbare Steine zum Vorschein kommen. Das sind Werke, die Bestand haben, die bleiben. Oder es wird Holz, Heu, Stroh zum Vorschein kommen, was dann verbrennen wird von diesem Feuer. Das sind Werke, die keinen Bestand haben. Und es geht hier nicht um Sünden, sondern es geht hier um Dinge, die wir für Christus getan haben. Entweder wir haben sie getan, nach biblischen Prinzipien eben, ja, wie ich es vorher erwähnt habe, die Gemeinde sollte nach biblischen Prinzipien geführt werden. So sollte auch jeder Einzelne von uns dem Herrn nach biblischen Prinzipien dienen. Ja, in Übereinstimmung mit der Schrift. Und somit kommt es bei unserem Dienst für den Herrn nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel tun, um möglichst viel anzusammeln, sondern es geht darum, dass das, was wir tun, dass wir es nach biblischen Prinzipien tun. Und das heißt dann Qualität. Und das sind dann Dinge, die bleiben. Letztendlich sind die Dinge, die bleiben, die Werke, die der Herr vorbereitet hat. Ja, das, was er vorbereitet hat, das, was er bewirkt, das hat auch Bestand. Und Dinge, die wir aus unserem eigenen Ermessen tun, ja, im Widerspruch zu biblischen Prinzipien, die werden keinen Bestand haben. Jetzt sehen wir hier aber auch noch was sehr Interessantes. Es heißt, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Ja, heißt das, er wird Schaden erleiden, dass er doch verloren geht? Das steht hier nicht. Es heißt ja weiter, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, möglicherweise werden alle Werke verbrennen. Ja, er wird feststellen im Preisgericht, es hat nichts Bestand. Ja, mein ganzes Leben habe ich geführt nach unbiblischen Prinzipien und es ist nur Holz, Heu, Stroh zum Vorschein gekommen. Es wird alles verbrannt. Aber die Seele wird gerettet werden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, sogar in diesem Fall wird die Seele gerettet werden. Und das ist eine klare Bestätigung für die Unverlierbarkeit des Heils. Wer wirklich gerettet ist, wer wirklich von Neuem geboren worden ist, der wird niemals mehr aus der Hand Gottes gerissen werden können und sich auch selbst nicht entfernen können, sondern er wird sicher ans Ziel gebracht. Könnten wir es deswegen sagen, na gut, Hauptsache ich werde gerettet wie durchs Feuer hindurch, mehr brauche ich ja nicht zu tun. Das ist die falsche Haltung. Ich möchte da anknüpfen an letzten Sonntag, wo wir das Thema Heiligung hatten. Ja, wir sollen nach Heiligung streben, wir sollen danach streben, dem Herrn ähnlicher zu werden. Das ist die Gesinnung eines Gläubigen. Und wenn jemand sagt, Hauptsache gerettet, das reicht mir aus, dann sollte er sich selbst prüfen, ob er wirklich im Glauben ist. Wahrer Glaube äußert sich auch darin, dass wir ihm ähnlicher werden wollen, dass wir umgestaltet werden wollen in sein Bild. Und wer da überhaupt kein Bestreben danach hat, der sollte sich zu Recht in Frage stellen. Wir sehen also das Preisgericht, da geht es um die Werke, es geht nicht um Sünde. Ja. Es kann auch nicht um Sünde gehen, weil die Sünde, auf wen wurde die gelegt? Auf unseren geliebten Herrn Jesus. Er hat die Sünde getragen. Ja, er hat die Strafe getragen, auch da kommen wir noch drauf, die wir verdient hätten. Und das würde bedeuten, wenn jetzt nochmal die Sünde gerichtet werden würde, würde bedeuten, die Sünde wird zweimal gerichtet und für die Sünde würde zweimal bezahlt werden. Ja, einmal hat der Herr Jesus bezahlt und zusätzlich müssen wir jetzt selbst bezahlen. Und das ist nicht biblisch, sondern das Sündenproblem ist ein für alle Mal am Kreuz erledigt worden. Der Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist erledigt und somit kann ein Preisgericht sich nicht mehr um die Sünde drehen. Es kann sich aber, und das ist wichtig zu betonen, um die Auswirkung von Sünde drehen. Ja, denn wenn wir in Sünde fallen und in der Sünde bleiben, dann werden wir unfähig werden, dem Herrn zu dienen. Und dann wird eben genau das dabei rauskommen. Es werden Dinge rauskommen, die keinen Bestand haben oder vielleicht auch gar nichts rauskommen, ja, weil wir gelähmt sind durch die Sünde. Das heißt, Sünde hat durchaus eine Auswirkung auf das Preisgericht, aber es ist nicht so, dass wir beim Preisgericht für irgendetwas, für die Sünde bestraft werden, sondern es geht um die Beurteilung dessen, was wir für ihn getan haben. Also so viel zum Preisgericht. Und ich möchte dazu auch sagen, dass die Bibel uns ja auch ermutigt, uns zum Beispiel Schätze im Himmel zu sammeln. Also die Tatsache, dass wir beurteilt werden, soll uns nicht egal sein, sondern wir sollten bestrebt sein, so zu wandeln, ja, dass wir Lohn empfangen. Und Paulus sagt sogar vollen Lohn. Das heißt, das soll unser Bestreben sein. Auch wenn das natürlich nicht die Hauptmotivation ist, sondern wie ich vorher erwähnt hatte in Bezug auf die Liebe, ist die Hauptmotivation immer die Liebe. Und das andere sind der Liebe untergeordnete Dinge, die aber deswegen nicht unwichtig sind. Dann haben wir ein weiteres Gericht, ein Gericht über die Lebenden bei der Wiederkunft Jesu. Ja, es werden ja noch Menschen auf der Erde leben. Es werden ja, wenn der Jesus wiederkommt, nicht alle tot sein. Und ich meine jetzt eine sichtbare Wiederkunft auf dieser Erde. Das heißt, das ist nach der Trübsalszeit, ja, und die Gemeinde ist schon entrückt. Die Gemeinde, tatsächlich werden die Gläubigen den Herrn Jesus begleiten, sagt uns die Bibel, die Heiligen werden mit ihm kommen. Und dann wird er, nachdem er ein Ende gemacht hat mit dem Antichrist und den Heeren des Antichristes, wird er die versammeln, die noch leben. Und dazu heißt es wie folgt, Matthäus 25, Verse 31 bis 33. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und wenn ihr Matthäus 25 aufschlagt, dann wisst ihr, wie es weitergeht. Es werden die Schafe gelobt dafür, für ihre Werke, die sie getan haben, dafür, dass sie sich um den Herrn Jesus gekümmert haben, ihm zu trinken gegeben haben, ihn gesucht haben, als er gefangen war. Und dann fügt er hinzu, denn das, was ihr einem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und somit geht es um Werke, die aus Glauben heraus geschehen sind. Denn wenn wir diese Zeit, diese schreckliche Trübsalszeit anschauen, dann wissen wir, dass nur diejenigen, wirklich zum Beispiel die Juden, unterstützen werden, die wirklich im Glauben sind. Denn es kann sehr gut sein, dass das mit dem Leben bezahlt werden muss. Im Gegensatz sagt er dann eben zu den Böcken, dass sie genau all diese Dinge nicht getan haben. Zu trinken gegeben haben, ihn besucht haben und so weiter. Und das macht ja auch Sinn, denn in dieser Zeit wird es eine massive Judenverfolgung geben. Es werden viele getötet werden und diese Judenverfolgung wird mit angestiftet werden durch den Antichrist. Und wer natürlich zum Antichrist gehört, der wird das Ganze voll unterstützen. Nebenbei werden auch die Christen, die dann zum Glauben gekommen sein werden, verfolgt werden. Da wird es auch eine massive Verfolgung geben. All das schauen wir uns noch etwas detaillierter an, wenn wir darauf zu sprechen kommen, auf die Trübsalszeit, auf das tausendjährige Reich. Wichtig ist hier, es gibt diese Scheidung und es wird den Schafen gesagt, kommt, erbt das Reich. Ja? Das heißt, die Schafe werden die ersten Bewohner des tausendjährigen Reiches sein. Sie werden dort einziehen dürfen ins tausendjährige Reich und werden dieses Reich bewohnen und werden sozusagen mit einem noch nicht verherrlichten Leib, das kommt dazu, die ersten Bewohner sein, auch Kinder haben. Die Bibel spricht davon, dass es ein Friedensreich sein wird. Die Gemeinde wird einen anderen Dienst haben in diesem Reich, wird aber Christus dienen und auch mit in der Regierung dieses Reiches eben eingesetzt werden. Die Böcke hingegen, denen wird gesagt, dass sie in das ewige Gericht gehen müssen. Das heißt, die Böcke werden getötet werden und werden dann bei der zweiten Auferstehung dann ins ewige Gericht kommen. So viel nur dazu. Wie gesagt, wir kommen auf dieses Thema zurück. Wir haben jetzt das jüngste Gericht. Ja, und das steht in Offenbarung 2, sicher nicht. In Offenbarung 20, das Gericht über alle ungläubig Verstorbenen. Ja. Das Gericht vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier haben wir das Gericht vor dem großen weißen Thron. Und wenn wir uns erinnern an die Aussage in Johannes 5 ab Vers 22, so wissen wir, es ist nicht das Gericht über diejenigen, die an Christus geglaubt haben, die auf ihn vertraut haben, sondern auf diejenigen, die nicht auf ihn vertraut haben. Und somit ist dieses letzte Buch, das erwähnt wird, das Buch des Lebens, ein Beweis dafür, dass sie nicht zu Christus gehören. Es ist nicht so, dass hier ganz viele Menschen stehen und dann wird nachgeschaut und der eine steht im Buch des Lebens und der andere nicht, sondern alle, bei allen, die da stehen, wird offenbar werden, sie stehen nicht in dem Buch des Lebens. Und sie werden in den Feuersee geworfen. Die Grundlage für das Gericht, und auch das betrachten wir noch, sind die Werke. Ein jeder wird gerichtet nach seinen Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also von der Szenerie können wir uns das wirklich vorstellen wie eine Gerichtsverhandlung, wo entsprechend auch die Schuld bewiesen wird, das Urteil dann auch vollstreckt wird, nämlich der Feuersee, welches der zweite Tod ist. Und das passt jetzt auch zusammen, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Matthäusstelle, wo die Schafe und die Böcke getrennt worden sind. Dieses Gericht, dieses jüngste Gericht, sagt uns die Bibel ganz klar, das geschieht nach den 1000 Jahren. Und eben nicht am Ende der Trübsalszeit. Während die Trennung der Schafe und Böcke eben am Ende der Trübsalszeit stattfindet. Und wir sehen auch von der Beschreibung, ja, weil manche setzen das Gericht der Schafe und Böcke gleich mit dem jüngsten Gericht. Wir sehen, die Beschreibung unterscheidet sich. Bei den Schafen und Böcken sind eben beide vorhanden, sowohl die Schafe als auch die Böcke. Den einen wird Gericht angedroht, den anderen wird verheißen, erbt das Reich, ihr seid Erben des Reiches, zieht in das Reich ein. Ja. Und hier haben wir eben das Gericht, das nach diesen 1000 Jahren erfolgt, eben nach der zweiten Auferstehung. Zweite Auferstehung, die Auferstehung der Ungläubigen, die findet eben statt, um dann dieses Gericht auszuüben. Wir haben ein weiteres Gericht, was hier ganz wichtig ist. Ich hatte es schon erwähnt, ja, das Gericht über Jesus Christus. Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Der Jesus ist freiwillig aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen, um gerichtet zu werden. Er wurde gerichtet, er wurde bestraft für unsere Schuld und Sünde. Die Strafe für unseren Frieden lag auf ihm, in einer Übersetzung. Oder zu unserem Frieden lag auf ihm. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt, er war bereit, an unsere Stelle zu gehen. Er war bereit, für uns gerichtet zu werden. Und das ist auch die Grundlage dafür, wie ich erwähnt hatte, dass wir nicht mehr ins Gericht müssen. Denn sonst würde dieses Gericht zweimal verhängt. Wir müssen aber nicht mehr ins Gericht, weil der Herr Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Er hat unsere Stelle eingenommen. Das ist Stellvertretung. Und auf dieser Grundlage sind wir gerechtfertigt worden durch den Glauben an ihn. Und so heißt es in Jesaja 53, Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Ja, er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Er hat die Schuld getragen. Er hat die Sünden getragen, die wir verbrochen haben. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und auf dieser Grundlage gibt es Nachkommen, nämlich all diejenigen, die jetzt gläubig sind an ihn, ja, gehören zu ihm, gehören ihm und dürfen Gemeinschaft haben mit ihm. Diese Gemeinschaft wäre nicht möglich gewesen, wenn er sein Leben nicht zum Schuldopfer gegeben hat. Auch sehen wir hier einen Hinweis auf seine Auferstehung. Er wird seine Tage verlängern. Das heißt, es wird nicht dabei bleiben, dass er sein Leben zum Schuldopfer gibt, sondern er wird auferstehen und wir wissen, das ist geschehen. Wir sehen auch die Aussage, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Ja. Wie kann es dem Herrn gefallen, seinen Sohn zu zerschlagen? Ihm gefiel es nicht, weil ihm das so viel Freude bereitet hat. Ihm gefiel es, weil er es aus Liebe zu uns getan hat. Weil er wusste, das ist der Weg zur Erlösung. Das ist der Weg zur Errettung, das ist der Weg zum Heil. So, wie können wir das jetzt anwenden? Ja, wir müssen hier ganz klar unterscheiden. Die Verurteilung geschieht immer aufgrund von Werken. Ja, wie wir gelesen haben, die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Es wird niemand sagen können, es ist ungerecht, dass ich verurteilt werde. Jeder, der ins Gericht kommt, wird anerkennen müssen, das Urteil ist gerecht. Ich werde zu Recht verurteilt. Gott ist ein gerechter Richter und er richtet gerecht. Die Verurteilung geschieht also aufgrund der Werke. Und jetzt dürfen wir nicht den Umkehrschluss machen, den die katholische Kirche tut, den viele Religionen machen, nämlich, dass wir sagen, wenn wir doch aufgrund der Werke verurteilt werden, dann geschieht doch auch die Errettung aufgrund der Werke. Aber das ist nicht der Fall. Die Rettung ist immer reine Gnade. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja? Es ist reine Gnade. Durch den Glauben wurden wir gerettet, auf Grundlage dessen, was Christus für uns getan hat. Und es heißt hier, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das heißt, sogar wenn wir gerettet worden sind, dürfen wir wissen, das ist Gottes Gabe. Das haben wir auch nicht uns selbst zuzuschreiben. Und damit können wir alles, was uns betrifft, ausschließen. Ja? Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mich durch meine Werke bei Gott angenehm gemacht. Wir können auch nicht sagen, ich habe mich durch meine Bemühungen bei Gott angenehm gemacht. Wir können auch nicht sagen, durch irgendetwas, was ich getan, gedacht und so weiter habe ich mich bei Gott angenehm gemacht. Nein, es ist reine Gnade. Wir müssen also wegkommen von diesem Denken, dass unsere Werke damit zu tun haben. Und wir müssen da aufpassen, denn es ist nicht nur so, dass in irgendwelchen Religionen das eine Gefahr ist, sondern das steckt im Menschen drin. Ja, schon ein kleines Kind, wenn es irgendetwas tut, wo es denkt, das gefällt dem Vater, der Mutter, ja, erwartet entsprechend ja, ein anerkennendes Wort, vielleicht eine Belohnung. Ja, es erwartet für die Werke, belohnt zu werden oder anerkannt zu werden. Und so steckt das in uns drin. Wenn wir jemandem Freund irgendwas Gefallen tun, ja, erwarten wir vielleicht Dank. Ja. Gut, als Christen wissen wir sollen das nicht erwarten und so weiter und so fort, aber innerlich erwarten wir es. Ja. Ja, wir erwarten entsprechend, dass gemäß unserer Werke andere uns beurteilen und einordnen. Ja, das steckt so im Menschen drin, dass das auch bei Gott der Fall sein kann. Ja, nehmen wir mal die Werke, sagen wir mal, die jetzt in anderen Religionen gemacht werden, raus und bleiben zum Beispiel bei Bekehrung, Buße und solchen Dingen stehen. Ja? Auch da ist es so, dass wir meinen, wir müssten eine besondere Art von Buße vorweisen, eine besondere Art von innerer Gesinnung, um bei Gott angenehm zu sein, um errettet zu werden. Aber das ist eben nicht der Fall. Natürlich ist es nötig, dass wir Buße tun. Ja? Aber Buße heißt nicht, dass wir in irgendeiner Weise unsere Gesinnung selbst verändern, sondern Buße bedeutet, dass wir überführt werden von Gott, dass der Heilige Geist wirkt in unserem Leben und uns aufzeigt, wir sind Sünder. Und uns aufzeigt, wir können nichts beitragen zu unserer Errettung. Das Einzige, was wir tun, ist unser Vertrauen auf uns selbst aufgeben, nicht mehr auf uns schauen, nicht auf unsere Bemühungen zu schauen, nicht auf unsere Übergabegebete schauen, auf unsere Bußgebete oder sonst etwas. Nicht auf unser Herz schauen, sondern dass wir weg von uns schauen, dass wir allein auf das schauen, was für uns geschehen ist, auf das kostbare Blut des Herrn Jesus. Und dass wir so mit einem bußfertigen Herzen natürlich, ja, bußfertiges Herz bedeutet, dass uns unser altes Leben leid tut. Ja, dass es nicht so ist, dass wir sagen, ja gut, jetzt werde ich halt gerettet, ja, und kann dann vielleicht weitermachen wie bisher. Nein, sondern dass wir zu Christus kommen, in dem Bewusstsein, ich folge ihm jetzt nach. Ich vertraue mich ihm an, ich werde durch ihn gerettet und werde sein Eigentum, werde sein Diener. Ja, aber es ist eben ganz wichtig, das zu wissen, dass wir eben nicht auf uns schauen und die Grundlage unserer Errettung in uns suchen, sondern weg von uns schauen, auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Dass wir wissen, es gibt jemand, der hat sich für uns hingegeben. Es gibt jemand, der hat alles getan, was nötig war, um gerettet zu werden. Und darauf möchte ich vertrauen. Darauf möchte ich mich stützen. Ich möchte, wenn ich jetzt überlege, bin ich gerettet oder nicht, bin ich neugeboren oder nicht und vielleicht in Anfechtung gerate, ja, was ist dann das richtige Mittel? Das richtige Mittel ist nicht zu sagen, ich habe vor 20 Jahren ein Übergabegebet gesprochen und deswegen weiß ich, dass ich gerettet bin, sondern das richtige Mittel ist zu überlegen, glaube ich denn an dieses Blut? Glaube ich, dass der Jesus alles getan hat für mein Heil? Glaube ich, dass dieses Blut ausreicht auf Zeit und Ewigkeit? Und wenn ich das bejahen kann, natürlich auch bejahen kann, dass ich ein Sünder bin und Verdammnis verdient hätte, wenn ich das bejahen kann, dann weiß ich, dass ich zu ihm gehöre, dass ich sein Eigentum bin, dass dieses kostbare Blut mich gereinigt hat und dass ich nicht aus Werke gerettet worden bin, sondern aus Gnade durch den Glauben. Und deswegen können wir sagen, es ist aus reiner Gnade. Und deswegen gilt auch die Aufforderung der Schrift, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das, was dem Kerkermeister gesagt worden ist. Also Glauben, Vertrauen auf jemand, der alles Nötige getan hat, der sich für uns hingegeben hat und wirklich anzuerkennen, das reicht aus. Ich konnte nichts dazu beitragen, um gerettet zu werden. Es ist allein sein Verdienst. Und wenn wir mal bei ihm sind in der Herrlichkeit, dann werden wir ihm bekennen, wir haben alles ihm zu verdanken. So wie die 24 Ältesten ihre Kronen vor dem Herrn niederwerfen, um auszudrücken, ihm gebührt alle Ehre und nicht etwa uns selbst. So viel für heute. Vielen Dank.